Hi, ich bin's Matze und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. In diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen, alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht und natürlich versuche ich auch, Ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken. Heute ist bei mir Patricia vom Blog The Heart Gardener zu Gast und Patricia ist nicht nur Herzensgärtnerin, sondern auch Gartencoach und Designerin, ausgebildete Hochzeitsplanerin und Homestagerin. Sie ist seit Kindesbeinen naturverbunden und dekoverliebt mit einer Leidenschaft für ihren Garten und Tiere. In ihrem bereits mehrfach preisgekrönten Privatgarten gärtnert sie selbst seit Jahrzehnten gerne und teilt ihre Leidenschaft mit tollen Bildern und Inspirationen auch gerne mit interessierten Gartenbesuchern und Besucherinnen. Hi Patricia.
Ja, hallo Matze. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Ich glaube, wir machen es am besten so, wir lernen erstmal dich kennen und dann deinen Garten. Ich habe dich ja schon so ein bisschen vorgestellt, aber wahrscheinlich habe ich viele wichtige Sachen vergessen. Magst du noch ein bisschen über dich erzählen?
Ja, du hast es schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich bin tatsächlich ein totales Naturkind. Ich gärtnere seit Kindesbeinen an, habe das dann leider damals nicht zu meinem Beruf gemacht. Aber wie das Leben so spielt, irgendwann holt es einen dann doch ein. Und diese Leidenschaft, die in mir eben schon ja, seit frühester Kindheit brennt, habe ich ja vor einigen Jahren dann tatsächlich auch zu meinem Beruf machen dürfen. Und das macht mich sehr glücklich, dass ich das auch mit anderen nun teilen darf und auch meine Erfahrungen und Tipps und Praxiserkenntnisse so auch weitergeben darf. Nicht nur im gärtnerischen Bereich, sondern auch im dekorativen Bereich.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja so viele Dinge, auch Hochzeitsplanerin habe ich gesehen, die ganz viel mit Deko zu tun haben. Und das heißt, so ein bisschen, du liebst die schönen Dinge, oder? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist auch ein bisschen so das Motto von oder der Leitfaden in meinem Leben, alles rund um die schönen Dinge des Lebens. Das war immer schon so und das war einfach auch eine logische Konsequenz, dass das dann auch einmal tatsächlich mein Beruf werden wird.
Ich bewundere das immer so, wenn jemand so einen Blick dafür hat und auch dann natürlich das Talent am Ende. Wenn ich in eine Wohnung komme, dann fällt mir das gar nicht so leicht, irgendwie zu sehen, wo kann es wie schön werden und was muss ich hier oder da machen. Passiert das bei dir automatisch, wenn du in einen Raum kommst, dass du siehst, ah, da hängen wir jetzt was hin oder so?
Ja, das ist oft manchmal sogar ein bisschen ein Fluch, weil ich kann gar nicht unbelastet quasi in einen Raum hineingehen. Ich gehe da hinein und denke mir, das könnte man so machen, das könnte man so machen. Und ja, auf der einen Seite natürlich toll und ein großes Geschenk. Andererseits, wenn der Kopf immer voll ist, wenn man sich denkt, das lässt sich wunderbar umsetzen. Und ja, es ist, wie gesagt, einerseits schön, andererseits ja, ist es manchmal herausfordernd, sagen wir mal so.
Du müsstest mal zu mir nach Hause kommen, dann könntest du dich richtig ausleben.
Ja, und man darf ja das dann, sollte das ja dann auch schön verpacken. Ne? Man kann ja dann nicht sagen, es ist ja heutzutage so, dass die Leute ja, das ist sehr schön wohnen inzwischen und großen Wert auch selber schon drauf legen. Aber vor einigen Jahren war ja das noch nicht so und wenn du dann wohin gekommen bist und ja, wo man das Ganze, das eine oder andere vielleicht noch optimieren hätte können und uns dann so freudestrahlend entgegenkommen, sagen, ja, und was hältst du davon? Dass man dann natürlich das schön verpackt und ja, nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, um im Fachjargon zu bleiben, ja.
Man hört es aber in deiner Stimme, das ist eine richtige Leidenschaft, die da in dir brodelt. Jetzt ist ja Deko und Garten doch auch, aber trotzdem noch ein bisschen was anderes. Erzähl uns doch mal dann, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
Ja und nein, möchte ich da dazu sagen. Bei mir ist es ja so, dass ich dann das Thema Wohnen auch auf den Garten ausweite. Ich finde ja, der Garten ist das grüne Wohnzimmer und natürlich auch die Visitenkarte eines jeden Menschen. Und darum verbinde ich das immer gern. Und eigentlich bin ich über das Thema Garten natürlich auch dann zum Homestaging oder ja zu diesen dekorativen Sachen gekommen, weil aus dem Garten ich mir da meine Inspirationen hole und ganz viel aus dem Garten natürlich auch in die Wohnung oder in die Lebensräume natürlich mit hineindekoriere. Aber um deine Frage zu beantworten, wie ich zum Gärtnern gekommen bin, ich bin in einer Wohnung groß geworden und meine Großeltern haben aber einen Schrebergarten gehabt. Und da bin ich natürlich als Kind immer gewesen. Das war bei uns so am Wochenende, wir sind aufs Fahrrad gestiegen, haben Sack und Pack und damals auch noch die Haustiere mit eingepackt und sind in den Schrebergarten gefahren mit dem Fahrrad. Was ja heute total propagiert wird, war für uns damals ganz selbstverständlich, dass man natürlich ja, das Ganze so bewältigen. Ja, jedenfalls, wie wir halt dann im Schrebergarten waren, haben wir aus dem Ganzen geschöpft und mit einfachsten Materialien uns unten was zum Essen gemacht. Also ich habe dort auch von der Großmutter gelernt, was man alles einsetzen kann. Das sind nicht nur das Gemüse, das man selbst ansetzt, sondern auch was rundherum so wächst. Und mit diesem ganzen Input bin ich einfach groß geworden. Das ist für mich selbstverständlich. Ich habe dort im Garten, habe ich aus den kleinen Blümchen, habe ich schon Sträußchen gebunden. Das war immer schon so. Oder meine Mutter.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ob du denn auch als Kind schon immer irgendwie dann kleine Blumenkränze gebastelt hast oder sowas in der Richtung?
Ich war ein absolutes Naturkind. Ich habe aus den Gänseblümchen die Kranzerl gewunden. Ich habe keine Blume, die am Boden irgendwo vielleicht achtlos weggeschmissen worden ist von jemand anderem. Die habe ich natürlich aufgehoben und gerettet. Oder auch in Blumengeschäften. Da hat es ja immer so hinten das Eckerl gegeben, wo die Blumen hinkommen sind, die nicht zum Verkaufen waren. Und die habe ich mir mit nach Hause nehmen dürfen und habe damals schon kleine Dekorationen draus gemacht. Also es steckt ganz tief wirklich in mir drinnen, ja.
Das heißt, deine Arbeit hat auch ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn du sagst, dass die Blumen, die eigentlich nicht mehr verwendet wurden, dann von dir halt eigentlich nochmal ein neues Leben geschenkt bekommen.
Ja, offensichtlich. Also ich war da immer einen Schritt voraus in meiner Denke, weil ja, das ist für mich, das gehört zum täglichen Leben dazu. Und es ist auch jetzt noch so, dass ich immer schaue, dass nichts weggeschmissen wird. Eben wie du auch sagst, Blumen, die vielleicht keine Verwendung mehr auch in einem Blumengeschäft haben. Da bin ja mal, ich bin ja hin und wieder auch engagiert eben in diesen Bereichen. Und das ist auch so, dass ich aus allem noch was mache. Und da haben sie mal Scherze über den Namen gegeben. Ich meine, ohne mich jetzt damit natürlich vergleichen zu wollen, Mutter Teresa der Pflanzen, weil ich kann den nicht wegschmeißen. Also ich nehme die mit nach Hause und päppel die hoch oder mache aus den Blumen noch was draus. Weil es mir einfach leid tut, das wegzutun.
Ich glaube, das ist eine ganz tolle Herangehensweise und man kann sich da viel von mitnehmen. Jetzt sind wir schon richtig tief im Thema. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal so ein ganz bisschen verstehen, weil Gartencoach und Homestager sind ja so zwei Wörter. Da nickt man erstmal und denkt sich dann hinterher, ja, aber was ist es eigentlich? Ja, was ist es denn eigentlich?
Ja. Das ist eigentlich das, was ich immer gemacht habe. Ich sage, das ist wirklich interessant. Ich bin ja ein Kind der 70er Jahre, also schon ein paar Lenze mehr quasi am Buckel. Und zu dieser Zeit hat es diese Begriffe natürlich nicht gegeben. Aber ich habe es gemacht. Und wie man so schön sagt, jetzt hat halt das Kind einen Namen bekommen. Also das, ja, in der Natur zu sein, anderen Leuten auch zu zeigen, was bedeutet Natur, wie gehe ich mit Natur sinnvoll um, was kann ich herausholen mit einem ganz natürlichen Zugang, das gebe ich in meinen Gartencoachings weiter. Und beim Homestaging, wobei ich ja dazu sagen muss, Homestaging im eigentlichen Sinn bedeutet ja ein bisschen was anderes als das, was ich mache. Homestaging wäre ja oder ist, oder was ich auch gelernt habe, also in meiner Ausbildung, dass du eine Immobilie so weit vorbereitest, inszenierst quasi, ja, tatsächlich in Szene setzt, um einen Verkauf besser und schneller voranzubringen. Was ich eigentlich mache, ich habe es etwas ausgeweitet, dass ich in bestehende Wohnungen gehe oder zu Wohnobjekten gehe, wo die Leute natürlich drin wohnen und das optimiere. Also mit dem Bestand optimiere und sinnvoll ergänze. Genau. Ist ja eigentlich, das würde man eher Redesign nennen. Von daher. Genau. Und es gibt keinen Begriff im Deutschen, dass das wirklich so kurz auf den Punkt bringt, was das bedeutet. Weil es hat gar nichts mit Dekorieren im eigentlichen Sinn zu tun, das Homestaging. Es ist mehr, es hat was mit Wohnpsychologie zu tun. Es hat damit zu tun, ja, die Leute dort wahrzunehmen, wie kann ich für sie den idealen Wohnraum auch schaffen. Und da gibt es keinen Begriff im Deutschen dafür. Ja.
Aber dann nimmst du natürlich auch ganz viele Inspirationen aus dem Garten und aus der Natur mit wahrscheinlich.
Selbstverständlich. Das ist meine Kraftquelle. Oder wenn ich eben neue Projekte habe, dann ist es auch meistens so, dass ich in meinen eigenen Garten gehe und während ich in meinem Garten da dahin werkel, reifen die Projekte in meinem Kopf heran. Und da ist es so, dass das oft ganz sinnvoll wäre, wenn ich Block und Bleistift dabei hätte, um mir das zu notieren, weil einfach dann so viel los ist im Kopf und so viele Eindrücke auf mich einprasseln, dass ich die ja gleich festhalten muss, ja.
Okay, spannend. Jetzt sind wir ja quasi schon mitten in deinem Garten. Ich will ihn aber gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht fangen wir klein an und werden dann größer. Wenn du deinen Garten in drei Wörtern beschreiben müsstest, welche drei Wörter wären's?
Er ist einfach riesig und hat einen irrsinnig tollen Weitblick, einen Fernblick in die Natur hinein.
Naturgarten riesig und Fernblick und Weitblick, wie schön. Und jetzt lass uns mal reingehen. Beschreib uns doch mal deinen preisgekrönten Garten ein bisschen genauer.
Ja, du gehst natürlich hinein beim Eingang und ich habe meinen Vorgarten in einer einzigen Farbe gestaltet. Das ist in dem Fall weiß. Ich habe immer schon von einem weißen Garten geträumt und in diesem jetzigen Garten habe ich mir das auch verwirklicht. Gerade im Eingangsbereich, wenn man nach Hause kommt nach einem anstrengenden Tag und der Garten dann so entgegenleuchtet, ist das irrsinnig beruhigend. Also grün und weiß, das sind hier die vorherrschenden Farben. Das holt mich dann ein bisschen runter und ich kann ja richtig nach Hause kommen. Da gehst du durch. Ja, dann nach vorne hin, das ist natürlich noch der Tochter geschuldet, ist der Spielbereich der ehemalige, der aber inzwischen umfunktioniert wird und dann wird schon ein bisschen bunter. Mhm. Dann gehen wir in meinen sogenannten Feuergarten, da ist es dann gelb, orange, rot und dann geht man schon weiter zur großen Terrasse und anhand dieser Terrasse kannst du dir einen sehr schönen Überblick über den Garten machen. Die ist nämlich erhöht und dann sieht man runter auf den großen Naturteich, in die Landschaft hinein. Die alten Bäume rahmen den ganzen Garten ein. Wir haben das große Glück, alte Bäume zu haben, einen großen alten Baumbestand. Und das ist natürlich ganz was Großartiges, wenn man das sein eigen nennen darf. Ja, und ansonsten ist der Garten farblich strukturiert und in Gartenzimmer unterteilt.
Das ist so schön und anders, wie du deinen Garten beschreibst, denn viele würden jetzt vielleicht sagen, ja, wenn du reinkommst, dann ist links diese Pflanze und rechts kommt jener Baum, dann haben wir eine große Rasenfläche oder sowas oder ein Beet mit verschiedenen Pflanzen. Aber du beschreibst Farben. Du sagst, ja, es ist weiß und grün am Anfang und dann kommt orange. Das ist ja völlig verrückt. Teilst du auch so oder planst du auch so deinen Garten, auch in dem, was du pflanzt, dass du dann sagst, ja, alles klar, hier kommen diese Farben und da kommen jene Farben?
Ja, an und für sich schon. Da bin ich übergegangen zu diesem Thema. Eigentlich ganz unbewusst. Ich glaube, dass bei mir wirklich sehr viel über die Farbe gesteuert wird. Das kommt vielleicht auch tatsächlich aus dem dekorativen Bereich. Wenn für mich die Farben nicht stimmig sind, nicht zusammenpassen, nicht harmonieren, dann hat das kein Bild für mich. Und das lege ich natürlich auf mein grünes Wohnzimmer über. Was nicht bedeutet, dass es keine bunten Ecken gibt. Auch das wird bewusst zugelassen. Und im weißen Garten bin ich wirklich, also das ist der einzige Gartenteil, wo ich sehr, sehr konsequent bin. Also wenn da dann eine Pflanze sich selbst ansiedelt in der falschen Farbe, die wird dann auch konsequent umgesetzt.
Aber nicht rausgerissen und weggeworfen?
Nein, um Gottes Willen. Die wird umgesetzt an einem Platz, wo sie dann farblich passt. Die kriegt ein zweites Leben in dem Bereich, wo sie auch hingehört.
Das klingt sehr ambitioniert. Möchtest du noch gerne weitere Gartenpreise gewinnen?
Nein, ich glaube, da haben wir schon das Große losgezogen und bin sehr glücklich darüber, dass es so gekommen ist und was ja letztlich auch eine gewisse, natürlich eine Auszeichnung ist für das, was man geschaffen hat und auch eine große Freude natürlich bedeutet. Aber wie gesagt, es ist toll, dass wir das gewonnen haben, aber ich habe keine Ambitionen, da noch bei anderen Contests mitzutun.
Okay, nachdem du ja ein sehr visueller Typ bist, interessiert mich sehr, was deine Lieblingspflanzen sind. Sind das dann wahrscheinlich auch optisch besonders schöne Pflanzen, oder?
Nein, das ist jetzt sicher spannend für dich. Es sind die einfachen Blumen. Es sind die Naturblumen, die mich faszinieren. Natürlich gibt es die eine oder andere Ausreißerpflanze, das darf sein. Aber eigentlich liebe ich Wildblumen, Wiesenblumen. Gerade aktuell ist jetzt natürlich die Sonnenblume da im Herbst oder im Spätsommer, weil die mit ihrer Leuchtkraft einfach entgegenstrahlt und so viel Fröhlichkeit auch ausstrahlt. Und gleichzeitig auch so stark ist, so aufrecht steht und sich immer der Sonne zuwendet. Das finde ich einfach faszinierend. So würde ich das beschreiben. Aber natürlich darf auch einmal eine exotische Pflanze, selbstverständlich eine Orchidee im Winter, wenn man danach dürstet, dass das Pflanzen ja gerade draußen vielleicht nicht gerade so vorhanden sind, dann kann es einmal ein Exot sein, der mich fasziniert, ja.
Jetzt hört sich's so ein bisschen auch so an, als ob die Pflanzen, das vielleicht klingt das ein bisschen esoterisch, aber sind es deine Freunde? Redest du mit den Pflanzen zum Beispiel auch?
Ja, jetzt hast du mich erwischt. Ich rede tatsächlich mit meinen Pflanzen. Ich umarme auch meine Bäume. Ja, so bin ich.
Ach, schön.
So tick ich.
Ja. Aber ich glaube, das gehört auch mit dazu, oder? So eine gewisse Verbundenheit mit dem, was man macht. Ich meine, das spricht dann ja auch dafür, dass du genau den richtigen Beruf hast. Wenn du dich da unter Freunden befindest sozusagen, dann ist es ja vielleicht was ganz Besonderes.
Ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Ich möchte fast so weit gehen, ja, dass man vielleicht ein bisschen pflanzenverrückt sogar bin, ja. Ja.
Für welche drei Dinge in deinem Garten bist du am dankbarsten?
Am dankbarsten natürlich erstens einmal, dass ich an diesem wunderbaren Ort einfach sein darf. Also, dass wir das Glück hatten, dieses Stückchen Erde unser eigen nennen zu dürfen. Und das auch ja so zu bewirtschaften, dass das natürlich nicht nur für uns, sondern auch für die nächste Generation gut weitergegeben wird. Weil ich denke, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung, wenn man ein Stück, einen Platz zugewiesen bekommt vom Universum, dass das auch so bleibt und gut erhalten wird. Und natürlich toll ist bei uns einfach der Ausblick. Also wir haben einen wunderbaren Blick in die Landschaft, in die zu den Bergen hinein. Und das ist wirklich sehr außergewöhnlich und dafür bin ich jeden Tag eigentlich dankbar, wenn ich nach Hause kommen darf und dort wohnen darf, wo andere einen Ausflug hinmachen. Ja.
Es ist wunderschön. Ich bin gerade so ein bisschen beseelt und möchte dir die ganze Zeit zuhören. Aber das ist ja gut, wir sind ja im Podcast, ich kann dir die ganze Zeit zuhören. Ah, das klingt so toll, da kann ich mir richtig gut vorstellen, wie einen dann auch so die Inspiration trifft, wenn man in so einem Garten ist. Mhm. Aber ganz konkret, woher holst du dir deine Inspiration für deine Dekostücke?
Ich kann mich nur wiederholen, ich bin in der Natur, ich sehe vielleicht manche Dinge mit anderen Augen, das mag schon sein, aber es sind ja nicht nur die großen Dinge, die einen inspirieren. Jetzt gerade im Herbst, wenn ich diese Herbstverfärbung sehe, diese tolle, wunderbare Herbstverfärbung, kann ein einfaches Blatt, wenn du das mit nach Hause nimmst und hinlegst, einfach auch schon so viel ausstrahlen, finde ich, dieses Farbspiel und vielleicht auch trotzdem ein bisschen so das hintere Beleuchten von so einem Blatt. Also den Kreislauf der Natur, den du da ja auch ein Stück weit mit nach Hause nimmst. Das Kommen und trotzdem Bleiben und dann auch wieder Gehen im Herbst.
In deinen Dekostücken kann das auch ruhig sichtbar sein, dass so ein Blatt schon eine gewisse Färbung angenommen hat oder man sieht, es ist älter.
Genau, das finde ich ganz faszinierend, dass so die kleinen Dinge, dass man die wirklich auch auf die große Bühne ja auch holt. Ja? Nicht immer nur, wo du von vornherein sagst, wow, das ist aber jetzt ganz toll oder was so augenscheinlich ist. Oder ein kleines Schneckenhäuschen, das du am Nachhauseweg vielleicht findest. Ein Stein, ein schlichter Stein, wenn du den in die Hand nimmst. Oder jetzt zum Beispiel die Rostkastanie. Wenn du die in die Hand nimmst, ich finde, das ist ein Handschmeichler. Das, wenn die frisch geschlupft ist, wie man in Österreich sagt, ja, dann, wenn du das in die Hand nimmst, das gibt doch so ein gutes Gefühl, finde ich. Und wenn du die anschaust, wenn die glänzt und dieses runde, weiche, mich faszinieren diese Dinge. Ja.
Die sind ganz glatt und dann fast so samtig, ja, ne? Fühlen
genau.
Die sich an. Einfach,
ja.
Ja. Da sind wir schon mittendrin in deinen Tipps. Welche Tipps zum Thema Deko aus dem Garten, aus der Natur, zum Selbermachen kannst du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Nicht nur immer den Blick fürs Große, sondern diese einfachen Dinge, die du dir mitnimmst. Und es muss dir letztlich selber gefallen, finde ich. Man muss ja nicht großartig verstellen. Oder natürlich, gerade in meinem Metier ist es immer so, es gibt jedes Jahr gibt es Trends, wo jeder nachhastet. Aber ich denke mal, man soll bei sich selber bleiben und das, was einem gefällt, auch dazu stehen und das gerne auch konsequent durchziehen. Und wenn es jetzt vielleicht auch gerade einmal nicht en vogue ist, kein Problem. Es kommt immer wieder. Ich bin inzwischen in einem Alter, wo ich weiß, das Karussell dreht sich und derselbe Fahrgast kommt immer mal wieder vorbei. Ja, im übertragenen Sinn.
Hast du da jetzt einen speziellen im Kopf?
Ach Gott, das muss ich gerade nachdenken. Was könnte ich dir da jetzt sagen? Natürlich, die Farben wiederholen sich. Also gerade bei mir ist es so, also bei mir, Grün ist ja meine Lieblingsfarbe. Und dieses spezielle Grün, das ich habe, dieses Graugrün, dieses Olivgrün, das hat es ja vor vielen, vielen Jahren auch schon gegeben. Und das ist ja jetzt gerade der Renner. Und darum sage ich, es wiederholt sich immer. Oder Grün generell, egal welche Farbnuance es ist. Das ist immer, immer aktuell zum Beispiel. Da darf man ruhig auch sich selber treu bleiben.
Wie ist es denn mit Pflanzen, die wiederkommen? Ich habe zum Beispiel gesehen, dass du immer so, oder dass du häufig so eine Mischung machst aus Zweigen, Blättern und dann Blüten. Ist das immer das gleiche Konzept oder sagst du, nee, ich lasse mich da leiten, je nachdem, was ich finde?
Es ist an und für sich nicht das gleiche Konzept, wie du sagst, ich lasse mich da leiten, was ich finde, was der Garten auch gerade so hergibt oder die Natur. Aber eigentlich entspricht es ja trotzdem auch dem, was mir natürlich gefällt. Es ist, ja, Äste sind immer da, es sind immer Blumen da. Früher war es so, da habe ich viel blumenreicher und blütenreichere Gestecke gemacht, auch für mich selber zu Hause. Jetzt ist es so, dass ich ein bisschen in Zugzwang gekommen bin, dadurch, dass ja auch viele, viele Gäste unseren Garten besuchen und ich gar nicht mehr so drauf losschnipseln kann wie früher, weil ich auch darauf achten muss, dass es auch im Garten blüht. Jetzt muss ich natürlich noch kreativer werden und nehme auch ganz viele andere Dinge dazu, die in Hülle und Fülle da sind. Und dadurch, dass wir einfach so viele Sträucher und alte Bäume bei uns im Garten haben, muss ich da natürlich auch was abschneiden und das dann für meine Deko verwenden. So kommen dann auch vielleicht diese außergewöhnlicheren Kreationen zustande. Ja.
Was war denn das Außergewöhnlichste, was du bisher in einer Dekoration verwendet hast aus deinem Garten?
Ich bin eine, die nichts wegschmeißen kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine alte Handtasche, habe ich jetzt umfunktioniert als Hanging Basket und habe da Blumen hineingegeben, also eingesetzt. Weil mir einfach leid gewesen wäre, diese Handtasche, die ich ja lieb gewonnen habe über die Jahre, wegzuschmeißen. Und so hat es noch ein neues Leben. Und das schaut jetzt ganz nett aus, wenn sie da so bepflanzt ist. Bisschen Lebensverlängerung hat sie bekommen dadurch. Ja.
Das heißt, jetzt hängt diese Handtasche bei dir in der Wohnung und
nein,
da wachsen Blumen drin?
Nicht in der Wohnung, aber bei mir beim grünen Pavillon hängt sie, ja. Genau.
Wie süß. Okay. Jetzt mal abgesehen von Handtaschen, was sind denn deine liebsten Garten-Gadgets, auf die du nie wieder verzichten möchtest? Beziehungsweise welches Gadget ist bei dir im Dauereinsatz?
Mein Gadget ist auf jeden Fall der Unkrautstecher von Gardena. Also als Gardena da auf mich zugekommen ist, ob ich in Markenbotschafterin sein möchte, war das irgendwie so auf der Hand, weil ich das wirklich seit Jahrzehnten verwende und echt happy bin mit meinem Unkrautstecher, weil da komme ich überall hinein und der hat sich einfach sehr, sehr gut bewährt. Das ist, auf den könnte ich wirklich nicht verzichten.
Okay, das heißt also, du nutzt ihn gar nicht, um Pflanzen, sagen wir mal, zu verschwinden zu lassen oder zu zerstören, in Anführungsstrichen, sondern du nutzt ihn als Gadget, um sie zu versetzen oder sowas, um ihnen Platz zu schaffen.
Richtig.
Und wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du dann?
Naja, es liegt irgendwie auf der Hand, ne? Dann wäre ich halt der Unkrautstecher.
Also manchmal, wärst du dann auch wirklich?
Ja, der Platz ist in der kleinsten Lücke und da quetsche ich mich hinein.
Das ist süß. Das klingt ja wirklich toll. Jetzt waren wir gerade eben schon so schön im Deko-Thema. Vielleicht kannst du aus deiner Profisicht, in welcher Jahreszeit schenkt uns denn die Natur die meisten Materialien zum Basteln?
Ja, ich würde mal meinen, das ist sicher von Spätsommer, Herbst hinein, weil da die Natur ihr Füllhorn an Farben und Formen einfach noch einmal so richtig auspackt. Das ist ja wie eine Farbexplosion, die wir jetzt gerade erleben. Und da finde ich, da gibt's schon wirklich am meisten. Da ist das Obst da, das ist natürlich auch schön zur Dekoration auch mit einsetzen kann. Da sind die Kürbisse da. Natürlich, die Blumen sind oft noch in voller Pracht. Andererseits sind aber auch schon die Samenstände da, die sie sehr gut mitverarbeiten lassen. Die Herbstblätter, die Gräser, all diese Dinge kannst du wunderbar verwenden für Dekorationen. Ja.
Samenstände benutzt du, um deine Dekorationen zu machen?
Ja.
Erzähl mal, wie arbeitest du die denn ein?
Das ist ja jetzt auch ein Trend, sage jetzt einmal, dass man zu frischen Blumen natürlich auch getrocknete Blumen und Gräser dazu gibt. Und wenn du das halt dann im Garten hast, weil es muss ja auch irgendwo einmal gewachsen sein, dann ist das natürlich wunderbar, wenn du hinausgehst, wenn zum Beispiel von der Echinacea, wenn die verblüht, die hat dann ja so einen tollen kleinen Igelkopf. Und wenn du den mit einbindest oder einfliegst in ein Gesteck, dann schaut das einfach auch spannend aus, weil das würdest du ja nicht erwarten. So in diese Richtung arbeite ich auch. Oder die Gräser, die dann schon leicht braun werden, das passt ja jetzt zu diesem angesagten Boho-Schick ganz gut dazu. So in der Richtung.
Ja. Je mehr du erzählst, desto gespannter werde ich und krieg sogar auch wirklich Lust, das selber auszuprobieren. Wenn du mir jetzt als absolutem Deko-Neuling einen Tipp geben würdest, wie ich anfangen kann, was wäre das? Also angenommen, ich laufe jetzt durch den Garten, worauf muss ich achten? Soll ich mir ein Stück suchen und da drum rumstecken oder erstmal ganz viele verschiedene Sachen und die dann zusammenbinden?
Ja, ich gehe natürlich hinaus und schaue erst einmal, was ist es aktuell gerade da. Und wenn mich etwas besonders anspricht, eben ein Ast, dann nehme ich den natürlich gerne mal mit, aber dann auch ganz viele andere Dinge. Und ich habe schon eine gewisse Vorstellung im Kopf, wenn ich rausgehe, muss die aber oft revidieren, weil vielleicht die gerade verblüht ist, die Pflanze, oder ja, gerade nicht verfügbar ist. Und dann nehme ich die ganzen Schätze, die ich halt da gesammelt habe, mit. Das kann auch, ja, können ganz unscheinbare Dinge sein. Gräser, Blätter, natürlich hauptsächlich der Fokus auf Blumen, den nehme ich da mit hinein und dann beginne ich einmal zu werkeln. Ich beginne an der Basis, eben mit diesem Hauptteil und stecke dann die anderen sinnvoll dazu. Aber ich möchte einfach sagen, nicht verzweifeln. Es gibt bei mir auch Tage, da geht es mir einfach nicht so gut von der Hand. Das ist ganz normal. Man hat seine guten und seine nicht so guten Tage, aber das macht überhaupt nichts. Ich finde, du hast es selber gemacht und dann kann man stolz sein und man muss nicht immer einem großen Vorbild nachlaufen. Ich denke mir, ja, wenn man es mit Liebe macht und mit Begeisterung macht, dann macht man es auch meistens gut.
Ach, das klingt so schön. Das klingt sehr intuitiv und vor allen Dingen aber so, als ob du dich von der Freude leiten lässt, einfach damit umzugehen und gar nicht so, dass es hinterher perfekt aussieht, in den Vordergrund stellst, sondern erstmal nach dem Gefühl gehst. Ist das richtig?
Das ist richtig so. Es soll dir ja Freude machen. Wir sind ja dabei keinen Wettbewerb. Und gerade wenn du das für dich selber machst, dann sollst du während des Tuns sollst du ja deine Freude haben. Man könnte auch sagen, der Weg ist das Ziel. Ja, natürlich ist es fein, wenn du zum Schluss zufrieden bist und mit Stolz auf dein Werkstück schaust. Aber ich denke mal, auch das Tun und ja, dieses Hinkommen zu diesem Stück ist doch das Schöne daran. Deswegen machen wir es ja auch, oder?
Ja, das stimmt. Das klingt fast schon buddhistisch. Würdest du sagen, das ist auch ein bisschen meditativ, wie du arbeitest? Also versinkst du da so und träumst dich irgendwie da rein, während du das machst?
Naja, das war früher so, muss ich schon sagen. Da bin ich in meiner Welt gewesen und da musste ich auch oft rausgeholt werden. Inzwischen, wo ich es professionell mache, ja, muss ich leider sagen, es gibt natürlich auch Tage bei mir, wo ich mir denke, puh, das stresst mich jetzt auch umgekehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da muss ich zurückdenken an die Zeit, wo das den Ursprung genommen hat, ja, wo ich das für mich gemacht habe. Und da muss ich auch wieder hinkommen dann. Oder wenn ich auch zwischendurch dann einmal hadere und denke, das geht mir jetzt aber heute nicht so gut von der Hand. Oder das wird jetzt nicht so, wie man das vorgestellt habe. Das Problem ist dann bei mir ein bisschen, ich bin so ein kleiner Perfektionist, aber da hat mir eine Freundin von mir einmal einen sehr guten Rat gegeben. Sie hat immer gesagt, die Leute wissen ja nicht, was du, welches Bild du in deinem Kopf hast, was du eigentlich machen wolltest. Und so wie es dann geworden ist, so ist es auch gut, weil das hat schon seinen Sinn.
Ja. Weil ja niemand vermissen wird, was er oder sie nie wusste. Ja.
Richtig, genau. So ist es.
Ich habe noch eine Frage zu den Gestecken. Und zwar, tendenziell würde man ja immer sagen, man versucht Dinge zu finden, die zueinander passen. Nimmst du auch manchmal was mit, wo du so auf den ersten Blick sagst, oh, das passt vielleicht eigentlich nicht dazu, aber das lacht mich gerade so an oder sowas und dann wird vielleicht noch was ganz Besonderes draus?
Ja, da hast du mir jetzt ein bisschen ins Herz geschaut. Ich bin generell eine, die immer viel zu viel mitnimmt. Weil ich mir immer denke, ja, irgendwann kann ich es schon brauchen und es ist auch so. Wenn ich es jetzt nicht in diesem Werkstück brauche, irgendwann kann ich es dann sicher verwenden. Ja. Weil es spricht mich ja nicht umsonst an. Aber es fließt sehr häufig auch dann in diese Arbeit mit ein. Es sind dann oft sehr, sehr ja, spannende und ja, für mich selbst überraschende Sachen, die da rauskommen. Aber das macht ja gerade den Reiz, dass dieses Unvorhergesehene. Und das ist ja die Kreativität, die dann in einem arbeitet. Das eben nicht das Vorhergesehene zu machen. Und das unterscheidet einen halt dann auch von anderen vielleicht.
Sehr spannender Tipp, finde ich richtig gut. Wenn du so viel verarbeitest aus deinem Garten, dann bleibt ja auch eine Menge übrig. Thema Kompost, nutzt du das oder wird das alles weggeworfen? Was passiert mit den Dingen, die du nicht mehr brauchst?
Ja, also Kompost ist natürlich das A und O eines Naturgartens. Das ist einfach so. Weggeschmissen wird einmal gar nichts. Ja, das habe ich inzwischen auch meinem Mann beigebracht, weil der gärtnert ja ganz großartig mit. Und da hat es ja am Anfang immer kleine Diskussionen bei uns gegeben, wann er den Grünschnitt einfach zum Kompost gegeben hat und ich natürlich das eine oder andere schon wieder gesehen habe, was man da noch draus machen könnte. Inzwischen fragt er mich, beziehungsweise ist ganz gut gebrieft, was man alles verwenden kann. Ja, und die Dinge, die ich wirklich nicht mehr brauche und am Kompost landen, die werden ja letztlich auch wieder zu etwas Gutem, zu etwas Positivem, nämlich zu guter Erde umgewandelt. Und das ist ja die Grundlage dann für guten Gartenboden und wo ja dann letztlich auch wieder was daraus erwächst und wachsen kann. Also, und auch da natürlich ist wieder der Kreislauf der Natur ganz großartig da. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist auch das, was ich in meinen Coachings immer weitergebe. Lasst das in der Natur, verwendet es. Ja? Nicht einfach wegwerfen.
Es wächst immer wieder neu. Das bringt mich zur nächsten Frage. Und zwar, wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du denn?
Ich wäre, glaube ich, wirklich das Gänseblümchen. Ja. Das erinnert mich natürlich an meine Kindheit, an diese glückliche Kindheit als Naturkind. Und aber auch, weil es ein Gänseblümchen ist, ein richtiges Stehaufmandel. Ja. Man kann drauftreten und das nimmt es nicht krumm. Es steht immer wieder auf. Es beugt sich, ist aber gleichzeitig eine sehr stolze Blume, wie ich finde. Und das spiegelt mich trotzdem auch wieder. Und das Gänseblümchen ist auch eine ganz tolle Heilpflanze. Ja. Und alle diese Dinge, glaube ich, doch, ich wäre, glaube ich, gerne ein Gänseblümchen.
Ich finde auch, das passt ganz gut zu dir, so wie ich dich jetzt gerade kennenlerne. Die kann man nicht nicht mögen.
Ja, genau, das finde ich auch, ja. Das ist eine fröhliche Blume irgendwie, ja, und trotzdem so widerstandsfähig und so robust. Also die vereint einfach ganz, ganz viele positive Seiten in sich.
Verwendest du die auch gerne in deinen Dekorationen?
Gänseblümchen ist etwas schwierig, natürlich in großen Dekorationen, aber im Frühling, wenn die ersten Gänseblümchen rauskommen, kann ich nicht umhin und muss natürlich ein kleines Sträußchen pflücken, bei mir in die Küche stellen. Aber hin und wieder landet so ein Gänseblümchen dann auch ganz, ganz schlicht auf einem Butterbrot und ich verspeise es mit Hochgenuss. Weil es ganz viele Vitamine natürlich auch hat, ja.
Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ist aber so. Und schmeckt es auch?
Es schmeckt köstlich. Ja, es find leicht nussig. Probier es einfach einmal, Matze. Es zahlt sich wirklich aus. Es gibt ja so viele Blumen, die man essen kann. Das glaubt man ja gar nicht. Und jede Blume schmeckt tatsächlich anders. Es ist wirklich spannend, sich da durchzukosten. Ja, auch damals war ich meiner Zeit schon ein bisschen voraus, weil ich wirklich als Kind das schon auch gegessen habe. Zum großen Leidwesen meiner Eltern, weil die waren natürlich damals schockiert, als ich da die ersten Blumen so in mich hineingestopft habe. Und jetzt ist es ja total modern, Blumen auch auf den Teller zu bringen. Ja.
Tatsächlich, ja, gibt es ja immer wieder und immer mehr. Das klingt so toll. Ich mag dich einfach nur erzählen lassen. Ich möchte dich gar nicht durch Fragen unterbrechen, aber ich habe noch welche. Welche drei konkreten Tipps zum Thema Gartendesign hast du denn für Einsteigerinnen? Beziehungsweise, was hättest du vorher gerne gewusst?
Was hätte ich gerne vorher gewusst? Also bei mir konkret im Garten, was ich anders machen würde, im Nachhinein betrachtet, ich würde größere Flächen noch einziehen. Wir haben eine sehr starke Hanglage. Und mein Wunsch wäre, dass einfach größere Flächen zur Verfügung stehen. Bei uns ist es sehr stark terrassiert. Das ist die einzige Achillesferse, die es bei uns gibt. Und das ist auch das, was ich gerne den anderen mitgeben möchte. Wenn du auf ein Grundstück kommst oder vielleicht auch sogar in einem bestehenden Garten, den du übernehmen kannst, lass den Garten einmal auf dich wirken. Vielleicht über einen längeren Zeitraum. Weil manche greifen einfach dann auch gleich zur Schere und schneiden Bäume und Sträucher um und kommen hinterher drauf, das war jetzt der große Fehler. Und da bin ich schon beim nächsten Tipp. Ganz wichtig finde ich, jeder Garten sollte einen Baum haben, einen Hausbaum haben. Nicht nur, weil natürlich Bäume ganz wunderbare Klimaträger sind, sondern weil sie auch wunderbare Schattengeber sind. Und gerade in Gärten, wo junge Familien sind, ist das so wichtig, dass Kinder unter einem großen Baum spielen können, weil da ganz ein anderes Klima drunter herrscht. Und in Neubausiedlungen ist es ja oft so, dass es noch gar keine Pflanzen gibt. Und ich denke mal, jeder Garten oder viele meiner Gärten, die ich planen darf, bekommen als erstes natürlich einen Hausbaum. Das gehört ein bisschen zu meinem Markenzeichen dazu. Ja, und als dritten Tipp würde ich gerne mitgeben, seid mutig. Es gibt eigentlich kaum etwas, was man falsch machen kann im Garten. Du bekommst jedes Jahr eine zweite Chance oder eine weitere Chance. Und ja, einfach mutig sein, ausprobieren, seine Intuition folgen und umgekehrt aber auch nicht entmutigen lassen. Wenn was einmal nicht so gut funktioniert, Kopf hoch, Ärmel hochkrempeln und los geht's in die neue Gartensaison und du kannst wieder loslegen und ja.
Abwarten, einen Baum pflanzen und mutig sein.
Ja.
Das merke ich mir. Sehr, sehr schön. Während wir sprechen, schaust du immer so in die Ferne zwischendurch und ich kann förmlich sehen, wie du vor deinem inneren Auge Dinge erinnerst und siehst. Was ist dein schönstes Gartenerlebnis bisher?
Oh, da muss ich jetzt wirklich nachdenken. Es gibt so viele, viele wunderbare Momente, die ich einfach nicht nur in diesem Garten, wo ich jetzt sein darf, erlebt habe, sondern auch schon die Gärten davor. Das ist ja nicht mein erster Garten, den ich haben darf. Mein schönstes Gartenerlebnis, ja, vielleicht trotzdem dieser Gartenpreis, den wir damals gewonnen haben, weil das einfach eine Auszeichnung war, wo ich ja gesehen habe, dass das, was ich mache, auch wirklich, wirklich Bedeutung habe und von anderen auch gesehen ist. Aber jetzt nicht, weil ich so ehrgeizig bin, sondern weil ich es schön finde, das teilen zu können inzwischen oder das mir die Möglichkeit auch gegeben hat, diese Gartenleidenschaft und ja, diese Vorliebe fürs naturnahe Gärtnern auch weitergeben zu können. Das war so quasi die Initialzündung eben für meine berufliche Laufbahn auch. Und dass dadurch auch Menschen zu mir kommen, wo ich dich quasi an die Hand nehmen darf, ja, jetzt ohne überheblich zu sein, und zu begleiten, ja, auf ihren Weg in ihren eigenen Traumgarten. Und was mich auch freut, muss ich ganz ehrlich sagen, also nicht nur eben auch die Gartenbesucher, die dadurch zu uns kommen, sondern die kleinen Besucher, die zu uns kommen, nämlich die Tiere, die Tierwelt, dass wir eine Oase schaffen durften oder ich eine Oase schaffen durfte, die einfach für die Natur so wichtig ist. Ich merke das ja tagtäglich, wenn ich hinausgehe, es summt und brummt in meinem Garten und ich denke, das ist einfach so wichtig, dass jeder einen Lebensraum schafft für die Natur und dafür bin ich dankbar, dass ich da auch einen Teil mit beitragen darf.
Das klingt super. Ich habe auch noch deine Kindheit in Erinnerung. Hast du vielleicht auch noch ein Lieblingserlebnis, ein Lieblingsgartenerlebnis aus deiner Kindheit?
Da kann ich dir zum Beispiel erzählen, ebenso bin ich auch ein bisschen zum Beruf der Hochzeitsplanerin gekommen. Ich habe meine erste Hochzeit tatsächlich als Kind im Garten meiner Großeltern organisiert. Ja, das war witzig für meine Puppe damals. Es war dann schon auch eine Gartenhochzeit. Meine Mama war der Pfarrer, die Oma hat die Kleider genäht und ich habe natürlich damals schon einen großartigen Tisch dekoriert mit den Sachen aus dem Garten. Also es schließt sich wieder der Kreis. Also alle diese Dinge, die ich gerne mochte oder gemacht habe, kann ich jetzt wirklich als meine Profession auch ausüben.
Aber du hast sie als Kind schon gemacht. Wie schön ist das denn? Eine Puppenhochzeit im Garten.
Ich muss sagen, das habe ich ja lange vergessen gehabt. Und als ich dann für meine Webseite das über mich geschrieben habe und man so nachdenkt, wo sind deine Wurzeln, wo kommst du her, was macht dich aus, sind mir all diese Erlebnisse wieder hochgekommen. Ja, und ich musste ja wirklich schmunzeln. Ja.
Wunderschön. Toll, wie dich die Vergangenheit inspiriert. Letzte Frage dreht sich aber um die Zukunft. Was ist dein Traum oder deine Zukunftsvorstellung für deinen Garten, wenn du dir etwas wünschen könntest? Was wär's?
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte. Es ist natürlich toll, die ganzen Dinge, die wir ja vorhin schon durchgeplaudert haben, machen zu dürfen. Aber mir fehlt einfach wirklich die Zeit im Moment. Ich würde hin und wieder gerne mehr Zeit für meinen eigenen Garten haben. Einfach so unbedarft hinauszugehen und den Garten für mich selbst genießen zu dürfen. Und damit ich das auch machen kann künftig oder weiterhin auch wieder machen kann, wäre es natürlich toll, wenn ich eine Gartenbewässerung hätte. Ja, also wo wirklich das Bewässern größtenteils wegfallen würde, von dem träume ich schon ewig. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das, was mich im Garten eigentlich am wenigsten freut. Das ist manchmal ja stundenlange Wässern.
Ich habe gehört, da gibt es ja Mittel und Wege.
Ja.
Das klingt doch super. Wow, dann wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute für deinen Garten und danke dir für diese tolle Folge, für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Darf ich nochmal zusammenfassen, was ich mitgenommen habe? Und du kannst ja mal sagen, ob ich ungefähr richtig liege.
Gerne.
Du bist ein total intuitiver Typ, der das so ganzheitlich betrachtet, das ganze Thema Natur, Garten und so ganz viel nach Gefühl geht und wie du beschrieben hast, dass dir Nachhaltigkeit so wichtig ist, dass man Dinge, die schon eigentlich für viele nicht mehr nutzbar sind, immer noch weiter gebrauchen kann, bevor man sie dann wegwirft, dass du sogar deinem Mann Instruktionen gibst, dass er bitteschön nicht alles sofort wegwerfen soll. Das finde ich einen super spannenden Tipp. Dann hast du liebe deine Pflanzen gesagt. Das fand ich richtig schön. Und das gehört ja auch so ein bisschen mit zu diesem ganzheitlichen Ding dazu. Die Farben fand ich mega spannend, dass du so einfach nach Farben gehst und so total visuell die Dinge irgendwie angehst. Und dann diese Herangehensweise mit ganz viel Liebe und mit allen Sinnen den Garten zu erfahren und und dann so intuitiv irgendwie dir zu nehmen, was du glaubst, was zusammenpasst und dann daraus deine Dekorationen entstehen zu lassen. Und deine Tipps: Abwarten, einen Baum pflanzen und mutig sein und bleiben, auch wenn mal was schief geht, dann gibt's eine neue Saison und man kann weitermachen.
Das hast du ganz wunderbar zusammengefasst, Matze. Und das, wie du das jetzt gesagt hast, mit allen Sinnen, ja, das kann ich nur unterstreichen. Da bin ich ganz bei dir.
Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank, Patricia. The Heart Gardener ist dein Name, auf Instagram zum Beispiel, aber auch im Internet, richtig?
Das ist richtig, lieber Matze. Herzlichen Dank auch an dich für das tolle Gespräch. Und natürlich eine Einladung an dich und auch an die Zuhörer, unseren Garten oder meinen Garten auch zu besuchen. Die Gartentür steht gerne offen.
Das ist das beste Schlusswort. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung und einen Kommentar auf jeder Podcast-Plattform, die euch einfällt. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.